Und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Amundi Produkt Update Call, der neunte und für dieses Jahr letzte zum Thema Amundi Ethikfondsfamilie. Ja, wie gesagt, mein Name ist Elena Wermo. Ich bin Deputy Head of Third Party Distribution bei Amundi in Frankfurt. Für diejenigen, die dieses Format noch nicht kennen, gerne ein paar nützliche Infos vorab. Sie können Fragen jederzeit und auch super gerne im Chatfenster stellen. Der Chat ist auch privat gestellt, das heißt, nur Herr Mooshuber und ich als Moderatoren können Ihre Fragen sehen. Es ist also komplett anonym. Sie werden im Nachgang ein Follow-up-Mail erhalten. In diesem Mail finden Sie den Zugang zu der Präsentation und auch in MP3-Mitschnitt. Ja, Weihnachten kommt mit rasanten Schritten auf uns zu und wir wollen jetzt diese Gelegenheit nutzen, auf das doch sehr schwierige Jahr 2022 zurückzublicken, aber natürlich auch in die Zukunft zu schauen. Vielleicht bringt der Rentenmarkt die größten Geschenke im Jahr 2023 und vielleicht wird es insgesamt ein besseres Jahr an der Börse als das Jahr 2022. Mit dabei, um auf diese Gedanken einzugehen, ist Portfolio Manager der Ethikfamilie Jörg Mooshuber. Aber bevor ich das Wort an Jörg übergebe, möchte ich Ihnen auf der nächsten Seite einen kleinen Reminder geben, worum es überhaupt geht bei der Ethikfondsfamilie. Nur in aller Kürze. Also, wir haben im Jahr 1986 den Amundi Ethikfonds damals für die protestantische Kirche in Österreich aufgelegt. Es geht hier um einen defensiven Mischfonds mit sehr strengen Anlagekriterien, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, so wie man das eben von einer Kirche erwarten würde. Wir haben dann über die letzten Jahre immer wieder mehr Nachfragen bekommen nach einem dynamischen Konzept und somit ist der Amundi Ethik Plus entstanden, aber wir haben auch ein Zwischending, ein flexibler Mischfonds, der eben von 0 auf 100% Aktien gehen kann. Das ist der Amundi Ethik Evolution. Ich freue mich auch enorm, dass der Amundi Ethik Evolution tatsächlich letzte Woche den Scope Award gewonnen hat in der Kategorie globale flexible Mischfonds. Das ist also in Scopes Augen der beste Fonds in dieser Kategorie, egal ob nachhaltig oder nicht. Ja, die Amundi Ethikfondsfamilie ist für uns ein Riesenerfolg. Wir hoffen auch für Sie und für Ihre Kunden. Derzeit verwalten wir rund 2,5 Milliarden Euro in diesen drei Fonds. Ja, lieber Jörg, damit übergebe ich das Wort an dich.
Also vielen Dank für die nette Einladung. Vielen Dank, dass Sie alle zuhören. Wie Elin gesagt hat, es ist tatsächlich ein nicht so besonders gutes, vielleicht sogar wirklich frustrierendes Jahr. Weil hier auf dieser Folie sehen wir, dass tatsächlich keine Asset-Klasse außer US-Dollar und vielleicht Öl positiv waren. Aber ich sage jetzt mal, klassische Investments trotz der Dollarstärke waren einfach negativ. Man konnte sich weder verstecken, noch konnte man eine richtig positive Performance gewinnen. Sogar interessant ist, dass gerade in einem Umfeld von steigender Inflation und auch einem steigenden Dollar Gold eigentlich trotzdem negativ geblieben ist. Also das ist die negative Nachricht. Das sehen Sie alle auf den fürchterlichen Performance-Zahlen, die dieses Jahr im Grunde bei allen Fonds zu sehen war. Das, was aber positiv ist, oder zumindest ein bisschen positiv, ein Licht am Horizont ist, man sieht hier die Punkte. Was zeigen diese Charts? Diese Charts, die Linien zeigen das High, das Low in diesem Jahr und mit dem Punkt, wo in etwa die Märkte jetzt sind. Und das ist das Positive daran. Eigentlich alle Märkte haben sich zumindest ein wenig von den Lows nach oben bewegt. Das heißt, der Markt zeigt, wir haben das Schlimmste vielleicht tatsächlich schon gesehen. Was bleibt, ist auf jeden Fall die hohe Schwankungsbreite, die hohe Volatilität. Schauen wir uns das im Einzelnen an, bezogen auf die Ethikfondsfamilie, bezogen auf die zwei wichtigsten Märkte, die wir Amundi Ethikfonds widerspiegeln, nämlich der MSCI World, weil alle drei Fonds sind globale Aktien-Einzeltitel oder haben globale Aktien-Einzeltitel-Anteile. Kombiniert mit Euro-Anleihen, also Unternehmensanleihen, Staatsanleihen im Investment-Grade-Bereich. Hier dargestellt durch den orangen Barclays Euro Aggregate Index. Ja, wie es Anleihenindizes so tun, sie haben weniger Schwankungen. Allerdings das negative Vorzeichen ist hier noch größer als das des MSCI World. Man sieht hier beim MSCI World der rot, ungefähr rote Chart, hat eine höhere Schwankung, das ist naturgemäß bei Aktien so üblich, zeigt aber auch, dass in Euro gerechnet eine positivere Performance hat als der Barclays Euro Aggregate. Interessant hier natürlich und auch immer im Hinterkopf zu behalten ist, dass das auch dem US-Dollar geschuldet ist, der einfach super stark ist, im MSCI World über die Aktienquote zu mehr als 60% investiert ist. Wir sehen hier ein Bild, das schon einmal, so wie jetzt, nämlich im Juni, sehr traurig und trist ausgesehen hat. Aber insgesamt, wenn wir uns eine Kombination aus Aktien und Anleihen anschauen, wie es eben bei einem Mischfonds üblich ist, dann sind die Lows der Mischfonds im Juni passiert. Das bedeutet, oder das weist auch sehr stark darauf hin, dass wir hier den Boden gefunden haben, den zweiten Boden, und es geht jetzt bergauf. Also die Zeichen stehen tatsächlich gut, dass es für Mischfonds, gerade für Mischfonds, eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Und dass der Einstiegszeitpunkt vielleicht einer der besten ist, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, eben genau aus dem Grund, dass wir diese negative absolute Performance auf den Anleihen gesehen haben, die jetzt positive Renditen zeigen. Das habe ich natürlich auch wieder eine Folie mitgebracht. Dieses allgemeine Bild, man kann hier nicht schönreden, kein Thema, alles ist im stark negativen Bereich, aber vielleicht haben wir tatsächlich den Boden schon gefunden und vielleicht ist es tatsächlich ein sehr guter Einstiegszeitpunkt. Seit dem letzten Call, abgetragen hier die drei Fonds, was haben sie getan? Man sieht hier wieder, es ging nochmal runter, allerdings jetzt wieder sehr, sehr stark bergauf. Und das ist eben das, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind. Wir haben hier schon ein sehr starkes Einpreisen der Inflationszahlen und der darauf folgenden Zinserhöhungen gesehen. Wir hören jetzt ab und an vielleicht sogar schon ein dovisches oder ein besseres Kommentar aus den USA, einfach, dass die Zinsen vielleicht zu schnell angestiegen sind, dass man vielleicht hier zu stark reagiert hat. Wie auch immer, wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird, aber Multi-Asset-Fonds haben einfach aufgrund des Investments in Aktien und Anleihen eine gute Ertragsrisikoaussicht für die nächsten Monate. Was ich auf der nächsten Seite hier auch noch zeigen möchte, und das steht ganz, ganz stark mit dem positiven, mit der positiven Performance seit September überein, ist dieses Gerücht, dass gerade in diesem Jahr nachhaltige Investments besonders schlecht im Gegensatz zu nicht nachhaltigen Investments performt haben. Und das, was ich hier abgetragen habe, das ist nur der reine Aktienteil des Amundi Ethik Fonds, der Amundi Ethik Fonds Familie. Denn wie Elin schon gesagt hat, alle drei Fonds haben den gleichen Aktienanteil, der wird genau gleich gemanagt, line by line. Das heißt, diese Performance der Aktienquote ist überall die gleiche, wenngleich die Gewichtung eine andere in dem jeweiligen Fonds ist. Und hier ist der Vergleich zum MSCI World, also zum allgemeinen Fonds. Ja, wir sehen hier auf der rechten Seite die Differenz. Es stimmt, dass wir Zeiten in diesem Jahr hatten, wo ein nachhaltiges Portfolio mit starken Ausschlusskriterien, denken wir, es darf in keinen Energietitel, der mit Rohöl zu tun hat, investiert werden aufgrund des Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen. Ja, wir hatten zwischenzeitlich eine Underperformance, aber wir haben inzwischen diese Underperformance aufgeholt. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also wir sind hier momentan, wenn ich mir das Year-to-Date per heute anschaue, nochmal, also wieder hier bei 1% über dem MSCI World. Also dieses Gerücht oder dieses ganz stark verbreitete Bild im Markt, dass nachhaltige Investments nicht performen konnten, das ist hier nicht der Fall. Und wieso? Wenn wir uns die diesen Zeitraum anschauen, wieso konnte der Aktienteil des Ethikfonds so stark recovern? Allein seit dem letzten Update-Call lag das besonders stark an zwei Sektoren, nämlich an Consumer Discretionary und an IT. Und das Interessante bei Consumer Discretionary ist, dass hier gerade der nachhaltige Bias, nämlich die zwei größten Underperformer im MSCI World, nämlich Amazon und Tesla, die zu Recht nicht in ein nachhaltiges Portfolio wie in diesem hier investierbar sind, die haben sehr, sehr stark verloren. Die sind hier natürlich nicht investiert. Bedeutet, das ist mal ein Teil, wo im Consumer Discretionary Teil eine Outperformance gegenüber dem MSCI World erreicht wurde, aber nicht nur die negativen, sondern auch die positiven nachhaltigen Investments. Und hier nämlich als drittgrößter Outperformer im Consumer Discretionary Teil ist gleich Check Education, also ein Education-Unternehmen, ein klassisch nachhaltiges Unternehmen. Und das Gleiche, und das ist der zweitstärkste Outperformer seit dem letzten Call, also seit den Lows, die wir hier haben, das ist tatsächlich im Bereich IT die First Solar. First Solar gehört in klassischen Sektoren in den IT-Bereich und hat enorm gut performt, hat seit Anfang September, also Ende August 30% plus gemacht, haben Sie vielleicht verfolgen können, weil die US-amerikanische Energiewende wird natürlich nicht auf chinesischen Solarpanels, sondern tatsächlich auf natürlich US-fokussierten Unternehmen aufgebaut. Ein zweiter Punkt, wieso es hier eine Outperformance in nachhaltigen Fonds gab, war die negative Performance von Apple, die aus ESG-Gesichtspunkten in diesem Fonds auch wieder nicht mehr investierbar ist. Gehen wir dann gleich auf die nächste Seite, weil auf der nächsten Seite haben wir hier das vielleicht schon fast gewohnte Bild, welche Teile im Portfolio haben seit dem letzten Update gut performt, welche haben nicht so gut performt, welche haben in den einzelnen Subsektoren eine positive Zahl gezeigt oder eben nicht. Erinnern wir uns bitte an den Aufbau der Ethikfondsfamilie. Die Ethikfondsfamilie, die hat einerseits dezidierte ESG-Themeninvestments, aber auch klassische Investments in Branchen, die MSCI World, die zum MSCI World passen, die aber einfach ein gutes ESG-Rating haben. Also der Approach ist, ja, jedes einzelne Investment muss ein besseres ESG-Rating haben als der Durchschnitt. Also nur die bessere Hälfte des ESG-gerateten Universums kommt in dieses Portfolio hinein. Deswegen gibt es eben auch Unternehmen, die halt einfach gut sind, aber keinen ESG-Segmenten zuzuordnen sind. Und hier auf der Aktienseite, auf diesem Bild sehen wir, wir haben einen sehr positiven Beitrag von dezidierten ESG-Segmenten. Allen voran die ESG-Improver, also die ESG-Improver, die hebe ich immer besonders gerne heraus, weil das sind jetzt Unternehmen, die im ESG-Score besser werden, die Enabler sind, also die passen auch Unternehmen, da sind auch Unternehmen drinnen, die für andere nachhaltige Unternehmen zum Beispiel eine Technologie liefern oder einfach im Aufbau sind. Und das zusammen mit dem finanziellen Research kombiniert, ergibt dann ein Set an Unternehmen, die jedem Sektor zugehören können, aber die sich dadurch auszeichnen, dass der ESG-Score besser wird. Und dieser Teil hat sehr, sehr gut performt, wie Sie sehen. Er hat den höchsten Performance-Beitrag gebracht. Wie schon angesprochen, Bildung, hier Check Education zum Beispiel, hat sehr gut performt. Wasserstoff ist ein Segment, das wir jetzt eben vor einiger Zeit ergänzt haben, nicht nur durch Wasserstoffproduzenten. Also wir haben von den Wasserstoffproduzenten haben wir die Air Products and Chemicals und die Linde investiert. Aber hier haben wir zum Beispiel die Nel Asa, das älteste Elektrolyseunternehmen, mit aufgenommen, das sehr, sehr gut performt hat. Also Wasserstoff hat gut performt, Wasser hat gut performt, nachhaltiges Wohnen. Erneuerbare Energie war eigentlich sehr heterogen. Also bei der erneuerbaren Energie gab es ein paar Unternehmen. Hier habe ich eben die First Solar, deren erneuerbaren Energien zugeordnet. Eben am Beispiel vorher war, also First Solar ist ein Unternehmen, das dem klassischen IT-Sektor zugeordnet ist, aber hier natürlich zu erneuerbaren Energien gehört, ist der Best-Performer im erneuerbaren Energiesektor. Während jetzt zum Beispiel Unternehmen, die mehr im klassischen Segment der Versorger sind, wie eine Solaria Energy, eine Verbund oder eine Orsted, einen negativen Beitrag geleistet haben, der dann insgesamt für dieses Segment dazu führte, dass das gesamte Segment leicht negativ ist. Wie Sie hier sehen, normale Sektoren ebenfalls investiert. Ebenfalls investiert, teilweise sehr gut performt, Gesundheit, also klassischer Healthcare-Bereich hat gut funktioniert, Industrie im Sinne von den Märkten geht es ein bisschen besser, es ist ein bisschen positiver gesehen, vor allem war da sehr, sehr viel eingepreist, Gebrauchsgüter, Kunststoffe, negativ, Telekommunikation, Basiskonsumgüter. Insgesamt allerdings, der Aktienteil hat seit dem letzten Update-Call am 31.08. durchaus einen positiven Beitrag geliefert. Das, was etwas traurig war, war, leider haben die Anleihen leicht verloren. Also die Anleihenseite hat unisono leicht verloren. Ist das jetzt dramatisch? Ja, es ist höchst unangenehm. Allerdings muss man hier natürlich sagen, der Boden war tatsächlich schon gefunden, weil wir sehen dann auf den nächsten Seiten die genauere Analyse zu den Anleihen. Auf Seite 9 eine Grafik.
Gehen wir bitte mal kurz zurück auf Seite 7, weil es gab eine Frage da, die ich es gibt eine Frage im Chat, die passt eigentlich ganz gut dazu, bevor wir weitergehen.
Ah, Entschuldigung, ich habe den Chat nicht offen.
Nicht schlimm. Also die Frage ist, hast du eine angestrebte Gewichtung zwischen diesen beiden Blöcke sozusagen? Wir listen ja hier ESG-Themen und ESG-Ratings A bis B. Gibt es da eine angestrebte Gewichtung?
Ist eine super interessante Frage. Es gibt keine angestrebte genaue Gewichtung. Allerdings, und das ist, glaube ich, das wichtigste Thema hier, haben wir gerade in den letzten Monaten gesehen, dass, und das passt doch sehr, sehr gut zur Ethikfondsfamilie, dass der Bottom-up-Prozess bei Investments auf der Aktienseite super, super, super wichtig und wichtiger wird im Sinne von, man geht nicht mehr in Sektoren, sondern schaut sich den Business Case genau an. Und hier gerade eben in diesem Thema Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Abfallwirtschaft, Wasserstoff, klar, erneuerbare Energie, ist einfach der Business Case extrem positiv bei sehr, sehr vielen Unternehmen. Das heißt, automatisch werden diese ESG-Themen ein bisschen stärker werden. Man muss aber dazu sagen, mit den ESG-Themen habe ich hier tatsächlich die Pure Player drinnen. Wenn ich jetzt das ESG-Thema Bildung nehme, Sie werden in sehr vielen dezidierten Bildungsfonds zum Beispiel Unternehmen wie Microsoft finden, weil einfach Microsoft die Basis für das Lernen liefert oder für viele Lernthemen liefert. Die habe ich hier aber der IT zugeordnet. Also es ist ein bisschen verschwimmend, aber die Unternehmen, die hier drinnen sind, sind wirklich Pure Player. Also nein, kein angestrebtes Ziel, aber zumindest in nächster Zeit wird dieses Segment sehr wahrscheinlich stark steigen, sobald ich Unternehmen finde, die einfach hineinpassen und diesen Business Case bieten, meistens dann eben auch noch eine negative Korrelation zu anderen Titeln in diesen klassischen Sektoren liefern können.
Super, und würdest du dein Aktienportfolio als Value, Growth oder Blend bezeichnen?
Das Problem mit Value und Growth ist, es kommt immer Es gibt, glaube ich, 130 Beschreibungen, was Value und Growth ist. Es ist ein anderes Segment. Also es ist tatsächlich ein anderes Segment. Es kommt immer auf die Faktoren an. Wenn man zum Beispiel, also knapp gesagt, es zahlt sich aus, einmal Bloomberg-Analysen über Value und Growth selbst anzuschauen. Bloomberg ist hier sehr, sehr weit in der Faktoranalyse. Es wird nämlich jedes Unternehmen in Value- und Growth-Faktor zerlegt. Und tatsächlich interessant ist dann, wenn man sich diese Analysen anschaut, wie viele auch Financials sowohl Value als auch Growth sind, beziehungsweise wie viel Value auch in Growth-Faktoren steckt. Klingt das ein bisschen verwirrend? Tatsächlich ist es so, wenn man jetzt diese klassischen Bezeichnungen für Value zum Beispiel nimmt, da sieht man oder hat man im letzten Jahr Financials als auch sag ich mal, alles, was mit fossilen Energieträgern, also Energy zu tun hat, als Value gesehen. Ja, passt der klassischen Analyse. Ich habe aber auch hier zum Beispiel bei einer CNH Industrial, das ist halt, wenn ich jetzt nach einer Deep Value Analyse in das Unternehmen hineingehe, einen Value-Titel. Wenn ich mir jetzt einige nachhaltige Titel anschaue, dann würde ich sie salopp vielleicht den Growth-Titeln zuordnen. Ich mag diese Faktoranalyse für nachhaltige, lange Rede kurz Sinn, ich mag diese Faktoranalyse für nachhaltige Unternehmen eigentlich nicht. Tatsächlich ergeben diese Analysen, dass andere Faktoren wesentlich stärker sind. Es ist, wie gesagt, das sind Bottom-up-Portfolien. Die Top-Down-Analysen passen hier mäßig hinein, weil schauen wir uns einen MSCI, ich muss das jetzt wirklich noch ausführen, weil wenn wir uns einen MSCI Value Fonds anschauen, wenn wir uns den MSCI Value anschauen, sind IT-Titel unter den größten 10 drinnen, die man jetzt der normalen Denke nach so nicht investieren würde. Wieso ist das der Grund? Weil auch in einem MSCI Value ein bestimmter Tracking Error zum MSCI angestrebt wird. Das heißt, ich habe hier dann doch ziemlich viele Growth-Titel in einem Value-Fonds drin. Und das ist eben top-down. Dieser Fonds ist tatsächlich bottom-up. Das heißt, jedes Unternehmen wird halt angeschaut, egal ob jetzt Value oder Growth-Faktor stärker ist. Es geht hier darum, dass man tatsächlich Business Cases findet. So, spannend, First Solar ist zuletzt extrem gestiegen. Ja, ich habe schon reduziert, Gewinne mitgenommen. Ganz reduzieren möchte ich es nicht, weil eben aus diesem angesprochenen politischen Grund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderes Solarunternehmen, und das ist eben das Besondere an vielen nachhaltigen Unternehmen, dass sie sehr spezifische Themen bespielen können, die haben eigentlich dann kaum ein, da findet man dann kaum ein Substitut, beziehungsweise eben hier gerade supported durch die US-Regierung, glaube ich, dass First Solar schon noch Potenzial hat. Aber das stimmt, ist super gut gelaufen. Wie gesagt, ich habe es auch schon ein bisschen reduziert, werde das auch weiter tun, aber ganz aus dem Portfolio werfen werde ich es, glaube ich, so schnell nicht.
Mit einem Blick auf die Uhr, Jörg, würde ich sagen, lass uns vielleicht mal kurz weitermachen. Danke dir.
Ja. Super, danke für die Fragen. Also ich finde es besonders wichtig, dass man hier ein bisschen in die Tiefe geht. Ich werde die nächsten Folien sehr, sehr schnell machen. Ich werde gerade, hört man mich noch? Sehr gut.
Ja.
Es könnte sein, dass ich dich dann bitte, dass du weitermachst, weil ich werde gerade ausgeloggt aus dem Computer, wie auch immer. However, das, was man hier sieht, ist super wichtig. Das sind die impliziten Zinsen. Das ist das, was der Markt denkt, wo die Zinsen stehen werden. Wieso ist das wichtig? Weil man sieht hier, dass sehr viel der Zinsen schon oder der Zinsanhebungen schon eingepreist sind. Und die Zinskurve ist hier auch ziemlich flach. Und das ist das, wie die Zinsen momentan vom Markt, also die EZB-Zinsen vom Markt bewertet werden. Bitte auf der nächsten Seite, weil ich bin leider ausgelockt worden von unserer IT. Das sollte nun die Folie sein mit den Zinsen.
Ja.
Und das, was hier abgetragen ist, ist einerseits die Zinsen, die wir das letzte Mal gesehen haben, beim letzten Update-Call. Wie gesagt, ja, wir haben jetzt ein bisschen höhere Zinsen. Das hat sich auch gezeigt, dass wir auf der Anleihenseite noch ein bisschen weiter verloren haben. Aber zu den Zahlen, die wir davor sind, sehen wir, es ist tatsächlich viel eingepreist. Also auch das Bild, das auf der Folie davor gezeigt wurde, wahnsinnig viel dieses Zinsanhebungszyklus ist eingepreist. Und wieso ist das so besonders wichtig? Nicht nur, dass man hier am kurzen Ende Renditen einkaufen kann, die positiv sind. Das heißt, ich habe zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder die Möglichkeit, mit einem kurzen Anleihenportfolio tatsächlich Geld zu verdienen. Das heißt, ich kann am kurzen Ende Zeit kaufen. Am langen Ende oder am längeren Ende bedeutet eine höhere Yield, eine höhere Rendite aber, dass ich auch wieder bessere Korrelationen sehe. Und auch wenn Sie an die Charts denken, die ich davor gezeigt habe, man sieht hier auch, dass wenn Aktienmärkte gefallen sind, die Anleihen wieder ihren Hedge, ihre Absicherungsleistung tun. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt für den klassischen Ethikfonds. Die Chance, dass wir hier dieses Szenario sehen, das wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, nämlich dass Aktien und Anleihen in dieser Mischung 30% globale Aktien und 70% Anleihen perfekt risikoertragsmäßig funktionieren, die ist unglaublich hoch. Natürlich haben die anderen zwei Fonds durch die höhere Aktienquote auch eine sehr, sehr gute Ertragsrisikoeffizienz. Gerade eben auch der Ethic Evolution. Nur, man muss tatsächlich bereit sein, als Investor hier eine höhere Volatilität in Kauf zu nehmen, also eine höhere Schwankungsbreite. Würde ich gefragt werden, welcher von den drei Fonds jetzt der mit dem höchsten oder größten Potenzial ist, würde ich sagen, alle drei. Tatsächlich glaube ich, dass für jeden Investor momentan, je nach Risikoneigung, jeder Fonds hier eine sehr, sehr gute mittel- bis langfristige Zukunft hat. Ich glaube, jetzt ist nur noch eine Folie übrig, oder?
Also der Chart. Jetzt ist es die Folie mit der Langfristhistorie.
Genau, Langfristhistorie, das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wir haben jetzt im Ethikfonds die Situation, die wir vor 5, 6 Jahren hatten, als wir noch positive Renditen sehen. Und man sieht hier, ja, die Volatilitäten des Fondspreises sind höher geworden, aber der Trend nach oben geht weiter. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch so weitergehen wird. Also durchaus schaue ich in den Rückspiegel, sage ich, ja, das Jahr war fürchterlich, schaue ich nach vorne, und das sollten wir als Investoren tun, schaut das ganz gut aus. Dann ist, glaube ich, noch die Summary-Folie. Das habe ich, glaube ich, schon großteils vorweggenommen. Eben hier auch auf die Frage explizit, nachhaltige Investment in diesen klassischen ESG-Themen, die vorher angesprochen wurden. Darauf liegt sicher jetzt ein großer Fokus, einfach deshalb, weil der Markt gezeigt hat, die bleiben weiter attraktiv. Also wir sehen, wenn wir uns jetzt den gesamten, zum Beispiel das gesamte erneuerbare Energiesegment anschauen, seit Jahresanfang sind wir hier tatsächlich mit jedem Unternehmen, das investiert wurde, im Plus. Mit starken Schwankungen, aber tatsächlich im Plus. Und das ist natürlich super sympathisch, wenn man sagen kann, nachhaltige Themen funktionieren wieder. Man hat auch gesehen, dass deswegen auch der Chart MSCI World zu dem Aktienethikportfolio, obwohl ich diesen Vergleich nicht so gerne mag, aufgrund der Restriktionen, die wir im Ethikbereich haben. Hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, gut zu performen. Auf der Anleihenseite glaube ich, dass wir sehr, sehr viel schon gesehen haben. Was super wichtig ist, ist die angesprochene Korrelation zu den Aktienmärkten. Das heißt, hier wird eigentlich auch von dieser Seite sollte es jetzt keine sehr, sehr negativen Performance-Kontributoren mehr geben. Also das müsste eigentlich großartig passen. Gut, das war es dann zusammengefasst von meiner Seite. Elin, ich übergebe an dich. Vielen Dank.
Ja, ich würde vielleicht mit einer letzten Frage abschließen, bevor du uns verlässt, Jörg. Eine Frage aus dem Publikum lautet: Setzen Sie bei Unternehmensanleihen eher auf Buy and Hold oder sind Sie eher opportunistisch unterwegs?
Ah, das ist eine super Frage. Und zwar momentan Buy and Hold. Momentan ist Liquidität echt schlecht. Also jetzt nicht unbedingt Buy and Hold, sondern eher Buy and Watch. Das heißt, ja, kurzfristig gehe ich eher auf Richtung Buy and Hold. Mittelfristig, langfristig ist leider ein aktives Traden auf der Unternehmensanleihenseite sehr, sehr schwer, weil durch die geringe Liquidität der Bid-Ask-Spread so hoch ist, dass es sich beinahe nur auszahlt, hier zu agieren, wenn man wirklich einen Thread sieht, beziehungsweise wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel die Spreads auf der Unternehmensanleihenseite von Real Estate Unternehmensanleihen sind sehr stark aufgegangen aufgrund der verschiedenen Marktbedingungen, nachvollziehbar. Aber dennoch hier ist zum Beispiel, da würde man sagen, ich meine, ich war kaum in Immobilienanleihen investiert, aber dass man hier dann sagt, okay, wir schauen uns dieses Spread Widening nicht an, sondern agieren dann aktiv und verkaufen, das machen wir natürlich schon. Aber prinzipiell und gerade jetzt dann vor dem Jahresende wird die Liquidität halt geringer. Also momentan tatsächlich Buy and Hold, Buy and Watch bei ein bisschen längeren. Aktives Traden wird wieder kommen, ist momentan aber nur dann sinnvoll, wenn man jetzt wirklich starke Marktbewegungen sieht.
Super. Wir haben tatsächlich auch eine weitere Frage. Ich denke, es ist wichtig, dass wir einfach die Fragen aus dem Publikum adressieren. Diejenigen, die aussteigen möchten, haben sicherlich 99% des Calls mitgenommen. Aber ich glaube, gerade der Rentenbereich ist halt für viele Anleger im Moment ja, sehr, sehr wichtig. Also die Frage lautet: Sehen Sie am Rentenmarkt für mittel- und langfristige Titel noch Gefahren für weitere Kursverluste durch Zinserhöhungen der EZB oder ist das schon eingepreist?
Also, wie schon auch dargestellt mit dieser Folie der impliziten Zinsen, es ist einfach schon sehr viel drinnen. Also, wir sind als Haus Amundi sogar Duration neutral und in den USA sogar schon long, weil wir als Haus glauben, dass hier schon alles eingepreist ist. Ich bin noch ein bisschen vorsichtiger. Also ich glaube, es wird hier noch ein bisschen Volatilität gehen, aber mit einer positiven Tendenz. Also auch ich werde in dem Portfolio die Duration sukzessive anheben. Wenn es noch ein bisschen runtergehen würde, halt immer ein bisschen aufstocken. Aber ich mache mir weniger Sorgen vom momentanen Standpunkt um die Anleihen. Eben hier ist sehr, sehr, sehr viel drinnen. Hier wird es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wir dürfen nicht vergessen, auch die europäische Zinskurve ist jetzt teilweise schon leicht invers. Bedeutet, die Rezession wird gesehen, die Rezession wird eingepreist. Eine Rezession bedingt aber, dass mittelfristig sogar die Zinsen vielleicht wieder gesenkt werden. Also dieser Zyklus, wenn der jetzt ausläuft, wird er jetzt dann schon wenn dann Zinssenkungen wieder eingepreist. Und hier muss man dabei sein, hier sollte man dann auf der Anleihenseite auch keine zu kurze Duration mehr haben. Ja, das stimmt. Ich war davon, oder es hat im Sommer schon so ausgesehen, als wäre das auch schon der Fall gewesen, dass alles auf der Zinsseite eingepreist ist. Dann gab es eine Relief Rally auf der Anleihenseite. Überhaupt kein Thema, aber wir haben diese Niveaus zwar wieder gesehen, aber sind auch ungefähr dort geblieben. Das heißt, selbst von dieser Relief Rally sind wir zurückgefallen auf ein Niveau, das wir aber davor schon beinahe hatten. Also hier tut sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, selbst wenn negative Inflationsnachrichten kommen würden. Wir sehen aber genau das gegenteilige Bild in den USA, scheint es so zu sein, dass die Inflation zurückkommt, die Produzentenpreise fallen auch schon ein wenig. Inflation ist immer ein Nachlauffaktor. Das bedeutet, wir sollten hier, lange Rede, kurzer Sinn, tatsächlich schon sehr, sehr viel gesehen haben.
Vielen, vielen Dank. Ich übernehme die letzte Frage und danach schließe ich auch so langsam den Call. Ich habe nur noch ein paar kleine Folien. Die letzte Frage lautet hinsichtlich der Aktienquote, wie ist die Bandbreite dieser Assetklasse im Portfolio? Also wir haben hier drei verschiedene Fonds. Der Amundi Ethikfonds ist die defensive Variante. Die kann bis zu 40% Aktien beinhalten. Dann gibt es die dynamische Variante, in Amundi Ethik Plus kann bis zu 70% Aktien beinhalten. Und dann gibt es natürlich am Schluss auch Amundi Ethik Evolution, der kann bis zu 100%, aber kann von 0 bis 100% praktisch eine Aktienquote halten. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich will nur mit einem kleinen, eine kleine Zusammenfassung eben diesen Call schließen. Ich finde, Jörg hat es wunderbar gesagt. Wir haben hier drei verschiedene Fonds, die eben dem Anleger unterschiedliche Zwecke darstellen. Und ich denke, dass wirklich für jeden was dabei ist. Wir haben den Amundi Ethikfonds, die defensive Variante, die eben Stabilität in unruhigen Zeiten bringt. Ich glaube auch gerade, dass in diesem Fonds die hohe Bondquote, obwohl es dieses Jahr wehgetan hat, schon spannend ist, weil Anleihen jetzt zurück sind, Bonds are back, nenne ich das hier auf der Folie. Tatsächlich ist der Anleihenbereich wieder spannend und ich glaube, oder wir glauben, dass es für die nächsten Jahre auch weiterhin sehr attraktiv bleiben wird. Es gibt aber auch natürlich Anleger, die grundsätzlich eine höhere Risikobereitschaft haben. Sowohl der Amundi Ethik Plus als auch der Amundi Ethik Fonds Evolution sind da super Alternativen. Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist eben sehr, sehr flexibel, agiert auch sehr flexibel, hat auch letzte Woche den Scope Award für besten Fonds in der Peer Group gewonnen. Und die Jörg hat es auch angesprochen, jetzt ist tatsächlich eine gute Einstiegsmöglichkeit. Wir haben über 35 Jahre Track Record in dem Amundi Ethik Fonds. Wir haben immer wieder kleinere Drawdowns gesehen und der Fonds hat sich immer erholt. Das heißt, jetzt ist eine gute Einstiegsmöglichkeit und mit einer Inflation von rund 8%, denke ich, dass das Geld auf dem Konto parken weiterhin keine Alternativen ist, auch wenn die Banken jetzt die ersten positiven Zinsen bieten, ist der reale Wertverlust dann doch enorm. Hier einfach mal auf der letzten Seite, der Amundi Ethik Fonds ist weiterhin zertifiziert und ausgezeichnet. Gehe ich jetzt nicht so lange drauf ein. Ich möchte nur ganz gerne mit dieser Folie schließen. Wir haben am 24.11., also diesen Donnerstag, den nächsten CIO-Markt-Update-Call mit Thomas Kruse und Professor Dr. Estelle Herlin zum Thema COP27 Perspektive für die Zukunft. Auch diesen Call moderiere ich. Das ist ja auch ein wichtiger Grund, dass Sie wieder dabei sind, für mich wenigstens. Und das nächste Produkt-Update zum Global Ecology ESG mit Christian Zimmermann findet am 29.11., also nächsten Dienstag, statt. Und wir werden auch in Kürze die ganzen Termine fürs Jahr 23 bekannt geben. Insofern bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich auch ein riesen Dankeschön nach Wien an dich, Jörg. Danke, dass du dabei warst und wir freuen uns auf den nächsten Call im neuen Jahr.
Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren. Dankeschön. Ciao.